Deutschland, wissen wir alles, glaube ich, eher im Mittelfeld. Da gibt es, sagen wir mal, Länder, die da weiter vorn sind, wie Estland oder Finnland, gerade in den nordischen Ländern. Sind wir da, ja, hinken noch ein bisschen hinterher, aber ich stimme zu, da hat sich viel getan in den letzten Jahren. Markus hat es angesprochen, Infrastruktur ist schon gut, aber genau was halt eben die Behördendienste anbelangt, da haben wir auf jeden Fall noch Aufholbedarf.
Lyndong Insights, Digital Consulting und Audit, ein Podcast von Lyndong und Hossenfelder.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lyndong Podcasts für Themen rund um Digital und IT. Heute sprechen wir über eine der größten und drängendsten Baustellen in Deutschland, die digitale Transformation der öffentlichen Verwaltung und damit verbunden der Aufbau digitaler Bürgerdienste und die Teilhabe der Bürger an einer immer digitaler werdenden und sich in ihren Ansprüchen verändernden Gesellschaft. Wir alle wissen, dass es in den letzten Jahren ebenso viele Ankündigungen und begonnene Initiativen gab, wie auch Verzögerungen inklusive Begründungen, warum die Digitalisierung in Behörden, Städten, Kommunen und Ministerien so komplex und alles andere als einfach ist. Dennoch stehen wir in Deutschland mit Blick auf einen digitalen Staat zwar nicht mehr ganz am Anfang, aber der Blick ins europäische Ausland zeigt, dass andere EU-Länder deutlich weiter bei ihrer digitalen Transformation sind. Das ist auch insofern interessant und relevant, weil die Vorgaben mit Blick auf Datenschutz, Datensouveränität im gesamten EU-Raum einheitlich sind. Aber es kommt Bewegung in das Thema. Immerhin wird es in der neuen Bundesregierung nun ein eigenes Ministerium geben, das nicht nur für Digitalisierung verantwortlich ist, sondern auch für die Staatsmodernisierung als zentrales Transformationsziel und auch diesen Namen Staatsmodernisierung ja auch im Namen des neuen Ministeriums trägt. Ich freue mich sehr, heute die heutige Ausgabe mit Fabian Schiller und Markus Metternich von der IT-Beratung Gofor zu bestreiten und über all diese Themen zu sprechen und auch darüber, was andere Länder bei der Digitalisierung anders machen. Und da kommen wir heute auch sicherlich das ein oder andere Mal darauf, was der Faktor Mensch bei der digitalen Transformation der öffentlichen Verwaltung damit zu tun hat. Freut mich sehr, ihr beide, dass wir heute bei euch hier im Headquarter in Deutschland, in München, da sein dürfen. Freut mich sehr, dass ihr für das Gespräch zur Verfügung steht und würde sagen, stellt euch doch beide einmal bitte kurz vor.
Ja, danke Mario. Mein Name ist Markus Metternich. Ich bin seit 30 Jahren im IT-Bereich unterwegs und seit Februar 2025 bei der Gofor als Senior Sales Executive Dach für den Public Sector verantwortlich. Dafür war ich ja fast 10 Jahre bei einem großen, renommierten deutschen Public Sector Beratungshaus für den öffentlichen Bereich tätig. Mein Fokus liegt darauf, unseren Kunden dabei zu helfen, ihre digitalen Transformationsprojekte erfolgreich umzusetzen und ihre Services für die Bürgerinnen und Bürger zu verbessern. Ich selber persönlich bin begeistert von der Chance. Meine Leidenschaft für den öffentlichen Sektor mit meiner Expertise im Vertrieb bei der Gofor mit ihrem erfolgreichen nordischen Ansatz verbinden zu können. Ja, und ich freue mich auf den Austausch mit euch heute im Podcast.
Dankeschön.
Fabian. Genau, danke Mario. Ich bin quasi der Kollege von dem Markus und bin jetzt seit mittlerweile 7 Jahren bei der Gofor tätig. Das war damals die Zeit, wo quasi Gofor ihr Business in Deutschland angefangen hat. Damals war ich noch in Projekten tätig, im Privatsektor, aber auch im öffentlichen Sektor und bin dann zum Vertrieb gewechselt und mittlerweile habe ich da auch über 10 Jahre Erfahrung in dem Bereich und genau, mache mit Markus quasi die vielen spannenden Projekte, die es bei der Gofor gibt und freue mich auf den Podcast heute.
Klasse, jetzt haben wir schon Gofor gehört, also als Marktanalyst kenne ich natürlich Gofor, vielleicht aber der eine oder die andere kennt Gofor noch nicht. Vielleicht ordnet ihr Gofor noch einmal ein und stellt das Unternehmen einmal kurz vor.
Genau, also Gofore ist eine IT-Beratungsagentur. Wir haben von dem Leistungsportfolio sind wir sehr breit aufgestellt. Wir kamen eigentlich so aus der Softwareentwicklung, haben aber anhand von den Projekten das Portfolio erweitert. Das ging dann über Design. Mittlerweile machen wir die ganze Palette eigentlich von Unternehmensberatung, Change Management, agile Transformation, aber auch die Umsetzung von Projekten und dann natürlich spezielle Themen wie Cloud und KI, die von unseren Kunden angefragt werden. Genau, kommen aus den Nordischen, sind in Finnland. Unser Headquarter ist in Tampere in Finnland und sind da sehr gut aufgestellt, besonders im Behördenbereich. Da sind wir einer der führenden Dienstleister. Mittlerweile sind wir 1400 Mitarbeiter. In Deutschland sind wir noch im Wachstum, ein bisschen kleiner und auch in Österreich auch in einem Behördenbereich unterwegs. Und genau, und versuchen natürlich unsere Erfahrungen aus den nordischen Ländern gewinnbringend in Deutschland einzusetzen.
Alles klar, gut, klasse. Dann lass uns mal in Medias Res gehen und in das Thema eintauchen. Ihr habt ja beide ja viel Erfahrung im öffentlichen Sektor, habt ihr gerade ja auch in der Vorstellung ja auch schon gut beschrieben. Es gibt ja die bekannten E-Government-Rankings, ne, die ja jährlich herauskommen, wo ihr auch Deutschland, mal einen guten oder je nach Perspektive nicht so guten Mittelfeldplatz belegt. Mal Hand aufs Herz, wo ordnet ihr den öffentlichen Sektor in Deutschland bei der Digitalisierung im europäischen Kontext ein? Stimmt das alles so, wie man es auch so in dem Ranking wieder gespiegelt bekommt, oder habt ihr vielleicht eine differenzierende Sicht?
Nein, Mario, das ist schon absolut korrekt. Deutschland belegt im europäischen Kontext bei der Digitalisierung des öffentlichen Sektors einen Platz im Mittelfeld. Die Schlüsselaspekte dazu sind zum einen das Thema Datenschutz, die digitalen Kompetenzen und langsame Umsetzung bei der Digitalisierung, insbesondere auch beim Thema OZG. Ich möchte aber auch hier an dieser Stelle nicht die Fortschritte außer Betracht lassen, die wir bei der digitalen Infrastruktur, beim Breitbandausbau und bei diversen Initiativen beim Onlinezugangsgesetz auch schon in fortgeschritten haben. Gerade im Bereich Datenschutz ist natürlich hier der EU-Standard als vorbildlich zu gelten.
Genau, also ich würde dem zustimmen. Ich denke, Deutschland, wissen wir alle, ist, glaube ich, eher Mittelfeld. Da gibt es, Länder, die da weiter vorn sind, wie Estland oder Finnland, gerade in den nordischen Ländern. Sind wir da, hinken noch ein bisschen hinterher, aber ich stimme zu, da hat sich viel getan in den letzten Jahren. Markus hat es angesprochen, Infrastruktur ist schon gut, aber genau, was halt eben die Behördendienste anbelangt, da haben wir auf jeden Fall noch Aufholbedarf. Ich denke, was halt da noch braucht, ist so das digitale Rückgrat, also dass wir quasi eine Plattform haben, wo die ganzen Services eigentlich vereint sind, dass man eine ID hat, wo man sich an der Plattform anmelden kann und dann auf alle Services zugreifen kann. Und das bringt dann auch den Mehrwert, denke ich, wo man drauf aufbauen kann. Aber das ist, glaube ich, wo wir drauf hinarbeiten
erst. Ich glaube, da kommen wir auch nachher noch mal ein bisschen drauf. Also wir möchten ja auch nicht so stark über die Vergangenheit sprechen, sondern wir möchten ja auch noch mal nach vorne schauen und auch gucken, was gibt es auch in anderen Ländern. Und da komme ich auch gleich zu eurem Buch. Gofore hat vor kurzem ein, finde ich, doch viel beachtetes Buch und auch ein sehr spannendes Buch veröffentlicht, was ich auch jedem ans Herz legen kann zu lesen: Die digitale Gesellschaft. Und darin wird, wie ich finde, sehr gut und anhand von doch realen Cases beschrieben, wie digitale Technologien in Finnland genutzt werden. Also das Beispiel im Buch geht es auch um das Beispiel Finnland, um das Leben der Bürger zu verbessern. Habt ihr mal so ein, zwei Beispiele parat aus dem Buch?
Also ich kann zum Beispiel erzählen, was ich immer ganz spannend finde, ist der Fall von der Steuererklärung in Finnland. In Deutschland ist ja das doch relativ aufwendig. Der Privatsektor ist da manchmal auch integriert mit irgendwelchen Softwarelösungen. In Finnland ist es genau andersrum. Also da ist es proaktiv. Das heißt, man kriegt von den Behörden eigentlich die Steuererklärung zugeschickt. Der Bürger muss sie nur prüfen und kann dann dementsprechend Sachen anpassen, die nicht passen. Aber das heißt, der muss eigentlich nur prüfen und dann wird das automatisch in die Wege geleitet. Bei denen ist das schon relativ der Austausch von sagen wir mal, den ganzen Belegen oder so, das ist voll automatisiert, da ist Papier nicht mehr viel vorhanden in den Bereichen. Man sagt auch, in Finnland sind es glückliche Steuerzahler, weil sie sind mit so Themen einfach gar nicht beschäftigt wie in Deutschland. Also ja, wie kriege ich meine Steuer zusammen? Was muss ich da tun? Das gibt es in Finnland eigentlich nicht.
Ja, du hast es ja vorhin auch angesprochen mit der Plattform. Ne? Also wir haben ja in Deutschland, wir haben ja schon noch, was gerade fast schon zum Buzzword anmutet, das Thema Silo-Denken, ne? und auch Silo-Strukturen. Die Informationen über Bürger liegen ja dem Staat vor. So, oder auch Kommunen, Behörden, es ist ja alles auch vorhanden, ne? Aber immer in einzelnen Silos, und das macht sicherlich auch so anstrengend und so schwierig, ne, entsprechende Bürgerservices auch zu bedienen. Und das findet anders. Einer von euch beiden hat vorhin gerade das Thema ID auch genannt. Ne? Das ist natürlich eine ganz andere Mentalität.
In Deutschland arbeiten wir auch darauf hin, da gibt es die Bund-ID oder Deutschland-ID, wo quasi das ähnlich funktionieren soll. In Finnland gibt es da im Prinzip schon so einen One-Stop-Shop, also das heißt eine Plattform, alles vereint. Und man muss eigentlich manchmal gar nicht mehr wissen, welche Behörden sind bei manchen Vorgängen beteiligt. Zumindest kann man das, wenn man will. Also Transparenz ist bei denen auch sehr wichtig. Das heißt, man hat da auch ein Dashboard für die Bürger, wo man sieht, wer mit wem Daten austauscht. Und es entspricht aber auch ein bisschen dem, was wir in Deutschland benötigen würden. Also wir haben ja ein föderales System und das heißt, die Daten sind eigentlich immer Eigentum der Behörden. Also man kann die Daten nicht irgendwie in einen Pool schmeißen. Das wäre datenschutzrechtlich eigentlich nicht möglich und deswegen muss das verteilt sein. Und solche Systeme gibt es halt schon in Estland und Finnland, da haben wir ja auch mitgeholfen. Und das ist halt einfach benutzerfreundlich für die Bürger. Also da, ja, Behördengänge oder sowas gibt es bei denen eigentlich gar nicht mehr.
Kann man mit dem Argument kommen, naja, Estland, Lettland, Finnland, auch andere nordische Länder sind ja viel kleiner, haben ja viel weniger Bürger, ist vielleicht auch alles viel weniger komplex, könnte man ja annehmen. Ist es so oder ist es im Grunde eigentlich nur eine Begründung für?
Ja. Also ich denke, man kann es natürlich nicht eins zu eins übernehmen. Da ist schon was drin. Also ich denke, Estland hat so um die 1,6 Millionen Einwohner.
Weniger als München.
Genau, Finnland hat um die 6 Millionen. Es ist wahrscheinlich eher vergleichbar so auf einer Länderebene. Die haben aber natürlich auch ähnliche Herausforderungen.
Weil die Services sind ja im Grunde ja ähnlich.
Die sind ähnlich. Also die haben natürlich auch ihre einzelnen Ministerien, die auch einzelne Hoheiten haben. Aber die haben es geschafft, das technisch quasi ein Netzwerk zu schaffen, wo das transparent ausgetauscht wird und das quasi auch datenschutzrechtlich einwandfrei ist bei denen.
Ja, ja, grundsätzlich würde ich das zusammenfassen als, dass das Buch von der Gopher weit mehr aufzeigt als eine technologische Entwicklung. Ja, das ist mehr ein Mindset, was es auch darstellt. Und die Technologie, die jeweils immer dahinter steckt, ist ein Werkzeug für eine gerechtere und nachhaltige und lebenswerte Gesellschaft. Mhm. Ja, und das ist halt auch immer der menschenzentrierte Ansatz, den die Gopher an dieser Stelle dann fährt.
Ja, ich denke, also das ist natürlich, glaube ich, den Finnen ist es sehr wichtig, dieser menschenzentrierte Ansatz, weil, also wie Markus sagt, wir kommen jetzt nicht vor der Technologie und schauen, was für, sage ich mal, ein Use Case dazu passt, sondern das muss man eigentlich umdrehen. Man muss erstmal mit den ganzen Beteiligten ins Gespräch gehen, User Research machen. Was ist eigentlich die Lösung? Teilweise muss man Prozesse neu evaluieren, weil es eben nicht reicht, einfach einen analogen Prozess zu digitalisieren. Das muss Sinn ergeben. Und genau, also Menschenzentrierung ist, glaube ich, das zentrale Thema, wo Finnland auch so weit gebracht hat. Natürlich auch mit dem Mindset und der Offenheit gegenüber neuen Technologien. Man sieht ja zum Beispiel auch Bargeld oder so, da sind die Finnen oder Esten auch viel offener wie jetzt zum Beispiel in Deutschland.
Mhm. Ja. Könnt ihr vielleicht nochmal das Thema Menschenzentrierung oder Bürgerzentrierung nochmal ein bisschen vertiefen? Also wir reden ja es geht ja um eine digitale Transformation. So. Mhm. Das heißt, wir reden auch auf der einen Seite über Technologien, geht um künstliche Intelligenz, Es geht aber erstmal auch um das Thema Cloud. Oder nochmal vielleicht vorgelagert um das Thema Virtualisierung von On-Premise-Lösungen, also und das ganze Thema auch Schnittstellenmanagement, dass man auch Datenbanken, Systeme auch vernetzen kann, ist sicherlich eine wichtige Voraussetzung für die Digitalisierung, aber das ist ja noch lange keine Transformation. Fabian, du hast gerade auch gesagt, das Thema User Experience, User Stories, zu schauen, was ist eigentlich das originäre Ziel auch eines Services, da ist ja im Grunde ja der nicht nur der Bürger, aber auch der Sachbearbeiter natürlich sehr 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 entscheidend. Also wir reden auch über Prozesse, wir reden über Organisationen.
Genau, also da gibt's, ich glaube, Menschenzentrierung umfasst ein großes Paket an Maßnahmen, die man braucht. Das eine ist natürlich, dass man die Menschen im Unternehmen auch mitnimmt, dass man die schult, dass die Transformation quasi auch verstehen, den Nutzen erkennen, das ist wieder das zentrale Thema. Welchen Nutzen hat eigentlich der Service, den wir gerade bauen? Und nicht, wir haben jetzt eine Technologie, AI, die müssen wir jetzt einsetzen. Das ist natürlich uns ziemlich wichtig, ja.
Ja, es gibt einige Aspekte, die menschenzentrierte Digitalisierung in den Vordergrund stellt. Das ist natürlich zum einen, dass der Bürger im Fokus jeweils immer stehen muss. Ja, und es darum geht, digitale Technologien so einzusetzen, dass sie dem Bürger einen Mehrwert bieten und so auch das Leben erleichtern. Oder auch das Thema Teilhabe und Inklusion, ja. Das heißt, alle Systeme, die wir für den öffentlichen Bereich entwickeln, müssen barrierefrei sein, ja, und leicht zugänglich. Und natürlich auch immer Vertrauen und Transparenz, auch ganz wichtig, ja, auch den Bürgern gegenüber. Das heißt, auch Daten, die genutzt werden, den Bürgern auch offen zu legen, damit sie auch wissen, was mit ihren Daten passiert.
Darauf würde ich gerne nochmal eingehen. Was du gerade gesagt hast, du hast jetzt gerade schon ein Stück weit einige Benefits schon beschrieben. Inklusion, digitale Teilhabe, wir sind ja auch mittlerweile eine mobile Gesellschaft. Auch das Thema Barrierefreiheit wird natürlich immer wichtiger. Wir sind ja auch eine alternde Gesellschaft. Vielleicht auch nochmal den Vergleich, vielleicht Finnland, Estland, habt ihr gerade ja auch angesprochen, vielleicht auch nochmal. Und was gibt es eigentlich dort für Benefits, wo sich auch das Leben der Bürger auch nachweislich verbessert hat oder verändert hat, im Vergleich zu den Chancen, die wir hier in Deutschland auch bei dem Thema, wir reden ja auch über das Online-Zugangsgesetz und so weiter, eigentlich haben können.
Ja, also es gibt natürlich einige Benefits. Ich glaube, der auffälligste ist wahrscheinlich erstmal, dass wir weniger Behördengänge haben. Wir wissen, in München gibt es längere Schlangen vor den Behörden. Das gibt es in Finnland nicht, was du angesprochen hast. Digitale Teilhabe ist da auch wichtig. Es ist nicht so, dass in Estland und Finnland die älteren Leute, die jetzt vielleicht mit digitalen Lösungen nicht so die Erfahrungen haben, dass die außen vor gelassen werden, sondern im Prinzip haben die immer noch Bürgerbüros, aber da ist es so, dass die Mitarbeiter dann den, in dem Fall älteren Menschen helfen, quasi die digitalen Lösungen zu nutzen.
Weil sie nicht so stark ausgelastet sind.
Das heißt, die haben da weniger Mitarbeiter drin, die sind manchmal sehr leer, die Bürgerbüros bei denen, aber es gibt immer noch die Möglichkeit, dass man die Leute damit einbindet.
Das heißt dann auch im Grunde, wenn man jetzt mal so in Richtung Prioritäten spricht, also eigentlich so die in Bezug auf Deutschland, die low-hanging fruits, kann man eigentlich schon empfehlen, im Grunde relativ schnell auch komplett zu transformieren oder zu digitalisieren. Kfz-Anmeldung, Anwohnerparkausweis, Hundesteuer, Kindergeldanmeldung sind dann eigentlich relativ einfache Themen, ne, wo man ja auch immer.
Ja, also man fängt natürlich, das war in Finnland auch nicht anders, sondern in Estland mit den kleinen Firmen, Use Cases an und versucht dann quasi die Plattform aufzubauen und dann Ökosystem zu schaffen. Aber klar, das ging da auch von einzelnen Use Cases aus, muss aber dann wieder ganzheitlich gedacht werden. Also was in Finnland eigentlich auch recht schön ist oder in Estland, die haben im Prinzip eine durchgängige Customer Journey. Mhm. Das heißt, die Services, die anbieten, orientieren sich quasi an dem Nutzer. Das heißt, wenn jetzt ein Behördenvorgang ist, wo mehrere Behörden beteiligt ist, in Deutschland muss man zu den Behörden einzeln laufen und die Informationen abholen. Das ist bei denen, sagen wir, da hat man im Prinzip ein Formular, füllt es aus und die Daten werden dann dementsprechend quasi den Behörden zugeteilt und man muss sich da nicht mehr drum kümmern. Ja.
Weil die Behörden oder die Ämter aber auch den Zugriff auf alle relevanten Daten haben.
Ja, die Behörden muss man unterscheiden. Jede Behörde, zum Beispiel Finanzministerium, hat natürlich die Steuerdaten.
Die relevanten, genau.
Die relevanten. Es gibt, wie in Deutschland ist das auch geplant, im Prinzip gibt es Stammdaten, da kann jeder drauf zugreifen, um quasi die Person oder das Unternehmen identifizieren zu können. Und dann tauschen die Daten, die Behörden die Daten untereinander aus. Es ist aber auch transparent für den Bürger. Das heißt, er kann in einem Dashboard in seiner Applikation sehen, wer tauscht mit wem Daten aus. Muss dem auch zustimmen. Also das heißt nicht, dass da im Hintergrund vieles passiert, wo der Bürger nicht davon weiß. Mhm. Also das schafft auch bei Finnland oder bei den Esten sehr viel Vertrauen, halt diese Transparenz. Und ist auch in der Gesellschaft sehr wichtig.
Ja. Du hast das letzte Mal. Ja, gerade beim Thema Agilität und Innovation haben wir noch sehr, sehr viel Nachholbedarf. Ne? Also bei uns in Deutschland haben wir zum Beispiel ja oftmals Verwaltungsstrukturen, die doch sehr bürokratisch und eingeschränkt immer noch sind. Und in Finnland hat die Erfahrung gezeigt in den letzten 10, 20 Jahren, dass eine Kultur von Agilität und Innovationsfreude viel nach vorne bringt, ja, gerade im IT-Bereich.
Darauf genau, guter Punkt, darauf wollte ich nämlich auch nochmal eingehen. Also wenn wir jetzt doch nochmal uns nochmal die aktuelle Situation mal anschauen in der öffentlichen Verwaltung, sehen wir schon noch bei digitalen Fachverfahren, um mal nicht den Silo-Begriff zu verwenden, sondern mal vielleicht den Flickenteppich-Begriff. Ja. Es fehlen übergreifende Standards. Das Thema der Nachnutzung ist gerade so langsam dabei, sich umzusetzen oder durchzusetzen. Das Thema auch Online-Zugang ist jetzt auch im letzten Jahr durch den Stopp oder durch die Verlangsamung des Online-Zugangsgesetzes ja auch etwas runter priorisiert worden. Und ihr habt es ja auch gesagt, die digitale Teilhabe der Bürger ist definitiv ein sehr zentraler Aspekt, auch wenn es auch darum geht, einmal in Richtung Teilhabe, aber auch in Richtung ein wichtiger Aspekt für eine moderne Demokratie, ne, und auch das Vertrauen in eine Demokratie. Also man kann es ja auch mal relativ hochhängen, ne, das Thema. Dann lasst uns nochmal von den Thesen oder auch von den tollen Beispielen, die ihr in eurem Buch auch veröffentlicht habt, nochmal den Switch zu Deutschland bringen. Wie wäre denn eure Vision, ja, wie das E-Government oder das Thema E-Government in Deutschland gestaltet werden kann?
Ja, also für mich wäre eine Vision für ein zukunftsfähiges E-Government in Deutschland wünschenswert, was sich aus Themen zusammensetzt, betreffend der nutzerzentrierten und barrierefreien digitalen Dienstleistung, das Thema effiziente und transparente Verwaltung.
Also ich denke, man kann natürlich die Vision für Deutschland schon teilweise aus den nordischen Ländern ein bisschen übernehmen. Mhm. Aber man sieht, wie das bei denen schon praktisch im Einsatz ist. Man weiß, was dafür notwendig ist, die Menschzentriertheit. Man braucht eine Plattform, die einfach verständlich ist für die Bürger, wo alle Services drin sind, die, sage ich mal, barrierearm sind für die Leute, aber auch leicht verständlich sind und auch zugehen auf die Leute. Die Vision in Deutschland, die jetzt in Finnland aktuell eigentlich gerade zum, ja, in Realität oder umgesetzt wird, ist, dass man eigentlich die ganze Reise eines Bürgers in der App quasi drin hat und proaktiv zum Beispiel, also wenn man jetzt ein Kind bekommt, dann weiß man irgendwann, das muss eingeschult werden oder muss in die Kita, dass man dann proaktiv schon von den Behörden quasi zum Beispiel Angebote für einen Kita-Platz bekommt oder zumindest die Information, wo ist das vorhanden, dass man keinen Kindergeldantrag mehr ausfüllen muss. Das sind eigentlich offensichtliche Sachen, da muss ich nicht mehr irgendwie, ja, mich drum kümmern, sondern das sollten die Behörden tun.
Ja, vor allem, weil die Informationen ja auch bekannt sind.
Genau. So, und also, das muss der Staat eben nutzen und da eher auf den Bürger zugehen. Ich denke, die Behörden müssen da serviceorientierter werden und auch näher am Bürger.
Ja, du hast es vorhin so schön ausgedrückt, ne? Also das Thema One-Stop-Shop, ne? Oder im Grunde das klingt ja schon sehr, sehr nach einer Vision, wo es aber auch eine wie auch immer geartete ID braucht, ne? Also entweder das ist halt der Personalausweis oder das ist die Bundes-ID.
Ja, also was ich mir auch noch natürlich persönlich vorstellen könnte oder wünschen würde für unsere deutsche Verwaltung, ist halt eine effiziente und transparente Verwaltung. Ne? Das Thema KI hatten wir an dieser Stelle noch gar nicht angesprochen. Ja? Also vielmehr der Einsatz von automatisierten Prozessen und zur Bearbeitung von Anträgen oder zu Entscheidungsfindungen, wobei die KI natürlich dann auch wieder so transparent gestaltet sein muss und auch in ihren Algorithmen, dass sie für die Bürger natürlich verständlich ist. Ja, es darf keine Blackbox sein. Und das wäre schon eine wünschenswerte Zukunftsvision für Deutschland.
Ja, ja, vor allem, weil wir auch, also jetzt wo du auch KI auch ansprichst, Markus, wir sprechen da natürlich auch sehr, sehr stark über das Thema digitale Teilhabe der Bürger. Aber wir haben ja in Deutschland, ich denke, in anderen Regionen von Europa ja auch noch das Thema der alternden Gesellschaft, der Demografie, dass auch viele Mitarbeitende in Verwaltungen in den nächsten Jahren eher in Ruhestand geht. So, es kommt natürlich weniger nach. Das Thema Automatisierung, Effizienzen, dann auch künstliche Intelligenz bei einfachen Verwaltungstätigkeiten ist natürlich auch ein sehr wichtiges Thema auch aus meiner Perspektive.
Ich denke auch, also das bietet halt die Chance, dass man da, sagen wir mal, monotone Arbeitsabläufe automatisiert und die Mitarbeiter eher, sagen wir mal, an den interessanten Aufgaben oder ja die herausfordernden Aufgaben ranlässt. Und das ist eigentlich sehr spannend. Ich denke aber auch, dass es natürlich auch die Zusammenarbeit zwischen dem privaten und dem öffentlichen Sektor braucht, wo dann wieder wir ins Spiel kommen. Es braucht dann aber auch Change Management in den Behörden, damit man die Mitarbeiter auch mitnimmt, auch Behördenmitarbeiter. Wie geht man mit modernen Tools um? Was bedeutet die Digitalisierung für mich? Aber auch teilweise natürlich die Angst nehmen, dass das eigentlich ein Vorteil ist, auch für die ganze Gesellschaft und natürlich auch für die Mitarbeiter in den Behörden.
Mhm. Dann lass uns jetzt mal konkret mal werden. Jetzt haben wir im Grunde ja mal so die Ziele. Wir haben über Visionen gesprochen, was in anderen Ländern besser läuft. Aus eurer Sicht, was sind dann jetzt mal so die, was wäre jetzt so die aus eurer Sicht die Prioritäten-Agenda, die jetzt der öffentliche Sektor in Deutschland umsetzen sollte, um dann auch entsprechend in die nächsten, also ins Handeln zu kommen?
Also ich denke, was natürlich braucht aufgrund von unserer föderalen Struktur, dass man einheitliche Standards schafft und für die, sagen wir mal, ob es jetzt auf nationaler oder Bundesebene sind, um eben die ganzen Systeme auch miteinander kommunizieren zu lassen. Also es bringt nichts, wenn man überall Insellösungen hat, die dann aufwendig miteinander vernetzt werden. Es gibt ja dann auch so Prinzipien in Deutschland, Prinzipien wie das EFA-Prinzip, einer für alle. Das heißt, dass ein Bundesland entwickelt, sagen wir mal, an einem bestimmten Thema, wird es die EID, Bund-ID, und das wird dann quasi übernommen für die anderen Bundesländer. Und das braucht dann immer noch Anpassung, aber man kann dann schon die Grundlage schaffen aufgrund von Standards.
Also IT-Modernisierung, Aufstandardisierung der Systeme.
Ja, grundsätzlich ist die Digitalisierung in Deutschland in der öffentlichen Verwaltung ein komplexer Prozess. Ja, und der eigentlich eine ganz klare Strategie erfordert. Ich bin zuversichtlich, wir bekommen jetzt ein Digitalministerium.
Und Staatsmodernisierung.
Und Staatsmodernisierung, sehr richtig, Mario. Und ja, das lässt hoffen, dass dadurch die zentrale Gestaltung schneller beschleunigt wird an dieser Stelle. Und Themen wie OZG oder Agilität und Innovation auch dementsprechend auch eine Beschleunigung erfährt.
Hab's gerade nur noch mal erwähnt, weil das Thema Staatsmodernisierung oder auch Modernisierung der föderalen Strukturen schon durchaus wichtig ist, weil nur wenn wir digitalisieren, hast du ja noch keine Transformation. Und nur weil ein Prozess digitalisiert wird, Beispiel Online-Zugangsgesetz, wenn nur ein Zugang digitalisiert wird, heißt das noch nicht, dass der gesamte Way of Working, ja, oder wie du schon gesagt hast, Fabian, die Citizen Journey sich wirklich verändert. Also nur reine Digitalisierung, da kommen wir ja nicht weiter. Deswegen ist natürlich das Thema IT-Modernisierung oder Modernisierung der Infrastrukturen, der Applikationen, aber auch vor allem der Prozesse und auch das Mindset der Mitarbeitenden oder der Fachverwaltungsangestellten.
Genau. Also es hat auf jeden Fall nicht nur eine technische Komponente, das ist, was wir bei Gofor aussagen. Also es ist zum einen, es ist halt der Mensch, der im Mittelpunkt steht. Es muss natürlich auch wirtschaftlich sein und natürlich die Technik muss es unterstützen und Nutzen bringen. Das ist ziemlich wichtig, denke ich, bei der Transformation. Und ja, das ist so multidimensional. Da muss man Mitarbeiter mitnehmen, da muss man die Fachkräfte, teilweise externes Know-how mit reinbringen, aber natürlich auch viel Überzeugung leisten.
Ja, Tatsache ist, dass Deutschland verstärkt in die digitale Bildung investieren muss in den nächsten Jahren. Mhm. Ja. Erst durch digitale Kompetenz werden wir den Bürgern und den Verwaltungsmitarbeitenden halt die digitale Welt näher bringen.
Das heißt, IT oder Digitalisierung als Pflichtfach wie in Hamburg zum Beispiel, wäre ein Beispiel.
Absolut, absolut. Schulungen und Weiterbildung können dazu beitragen, dass die Akzeptanz und die Nutzung halt von digitalen Angeboten erhöht wird.
Dann lass uns mal nochmal über das Thema Skalierung sprechen. Fabian, du hast es vorhin auch gesagt, dass da das EVA-Prinzip, also einer für alle, ist ja im Grunde schon mal ein Mindset-Change, würde ich mal sagen, ne? Das ist im Grunde für, also pro Service, sagen wir mal Kfz-Anmeldung, Reisepass-Beantragung etc. gibt es im Grunde eine hoheitliche Behörde oder einen hoheitlichen internen IT-Dienstleister wie eine AKDB oder eine Dataport, die entsprechend für eine Entwicklung eines Services auch verantwortlich sind, der dann auf alle anderen ausgerollt wird.
So ist die Idee. Im Prinzip ist bei zwischen den Bundesländern zumindest aufgeteilt, wer Hoheit bei bestimmten Kompetenzen hat. Es gibt natürlich auch Service Provider, öffentliche Service Provider, wie jetzt die AKDB, die da unterstützt. Aber die Hoheit liegt immer schon bei den Behörden, weil die natürlich wissen, wo es hingehen soll. Genau, und die holen sich natürlich dann oft auch externe Hilfe.
Ja, klar. Aber im Grunde auch, wenn wir nochmal über Skalierung reden, also wie man auch einzelne digitale Services dann auch in die Breite bekommt, ist es dann schon auch sinnvoll, wenn eine, ich sag mal, zentrale Stelle auch die Verantwortung davon hat. Weil wir reden ja viel auch über Agilität, Flexibilität, Services müssen ja auch mal verändert werden, dann ändern sich mal wieder die Anforderungen, sei es regulatorische Anforderungen oder auch Anforderungen in Richtung der User Experience. Es macht ja dann schon Sinn, wenn es irgendwo in einem in der Wirtschaft, würde ich sagen, in einem agilen DevOps-Team, ne, auch entsprechend auch in der Produktteam.
Also es muss man hinkommen. Genau, das macht auf jeden Fall Sinn, aber es darf natürlich auch nicht so sein, dass die Behörde da allein ist, weil andere Bundesländer haben andere Anforderungen. Wir denken, dass es wichtig ist, dass man dann auch die anderen Stakeholder von den anderen Bundesländern damit reinholt, um quasi eine Lösung zu schaffen, die dann allen gerecht wird. Ich denke immer noch bei der Zentralisierung oder dass wir da was haben, sind die Standards auf jeden Fall wichtig. Also es gibt ja wie die deutsche Verwaltungscloud, das gäbe es früher nicht und ich glaube, das hat so ein bisschen die Behörden gebremst, weil sie sich nicht wussten, worauf sie sich einlassen. Es ist ja ein sehr komplexes Thema, Cloud zum Beispiel, so ein Standard gibt halt eben den Behörden Sicherheit. Wenn ich den Standard verfolge, dann weiß ich, dass es auch konform, gesetzeskonform. Und dann gibt es natürlich auch, sowas wie Cloud Broker, die dann quasi behördenkonforme Cloud-Dienste an die Ministerien.
Genau, die Aufschreibungen, die sind jetzt im Grunde ja auch durch, die Rahmenverträge stehen.
Und sehe ich genauso. Die Cloud spielt eine entscheidende Rolle bei der Digitalisierung von Fachverfahren in Deutschland. Und sie wird definitiv eine Reihe von Vorteilen mit sich bringen. Gerade das Thema Flexibilität und Skalierbarkeit, das hat man natürlich bei Cloud-Lösungen, was bei On-Premise-Lösungen heute immer noch relativ schwierig zu handhaben ist.
Wie blickt denn ihr bei dem Thema, also wir sprechen ja jetzt in Deutschland ja relativ jetzt seit einigen Wochen, Monaten, also wir nehmen den Podcast mit April auf, vielleicht nochmal wichtig als Datum. Das Thema europäische Souveränität ist ja schon jetzt gerade ein heiß diskutiertes Thema. Wie blickten ihr als auf das ganze Thema europäische Provider, Stacked, OVH etc., also auch in Wettbewerb zu den Hyperscalern. Was tut sich da am Markt aus eurer Sicht?
Man merkt halt schon, dass die großen Hyperscaler auch versuchen, natürlich souveräne Lösungen anzubieten bei den Cloud-Services, die dann quasi in Europa sind. Man sieht natürlich schon die Gefahr, dass sich da ja, was ändern kann aufgrund von politischen Situationen. Aber ein Ansatz ist zum Beispiel in Estland und Finnland, dass man auf Multicloud setzt. Das heißt, dass man bestimmte Services halt so gestaltet, dass man da schnell zu einem anderen Provider wechseln kann, der zum Beispiel auf europäischem Boden sitzt oder der da vielleicht in der Regulierung in einem europäischen Rahmen, in einen europäischen Rahmen hineinfällt.
Oder mehr Open Source, wie es ja Schleswig-Holstein auch.
Open Source ist natürlich ein sehr wichtiges Thema, dass man da versucht, natürlich Lösungen zu schaffen, wo man nicht einen Vendor-Lock oder einen bestimmten Hersteller gebunden ist. Und es gibt ja auch europäische Lösungen im Cloud-Bereich, die da schon einen ersten Nutzen bringen, ja.
Aber wenn wir über Cloud reden, dann, also das ist jetzt ein breites Thema, das müssen wir ein bisschen einordnen. Ne? Also wir können ja über Cloud im Infrastrukturbereich reden, können auch über Software as a Service reden. Ich denke jetzt mal bei dem Thema digitale Fachverfahren auch viel an Plattform as a Service, also an Entwicklertools.
Ja.
So, da ist natürlich immer das Thema, da haben die großen Hyperscaler natürlich schon einen Innovationsvorteil, oder?
Das muss man natürlich zugeben. Also ich glaube, so auf der Plattform as a Service, Infrastructure of a Service, das können wir in Europa, aber genau wenn es du in die Richtung Software as a Service gibt, hemmen die Hyperscaler natürlich schon aufgrund von ihrer Erfahrung oder Umgang mit ihren Kunden, können die neue Services aufbauen und wissen auch durch Nutzungsdaten, welche Services der Kunde braucht. Deswegen sagen die Finnen auch, um da Schritt zu halten, ist es natürlich wichtig, diese Services zu nutzen, weil die sehr weit vorn dran sind. Gibt dann natürlich dann viel Synergieeffekte, wenn man Software as a Service in dem Bereich nutzt. Ja. Aber es muss dann schon, sagen wir mal, kundenspezifische Lösungen sein. Also man kann jetzt auch nicht eins zu eins irgendwelche Lösungen da aus dem Baukasten übernehmen. Deswegen muss da auch schon individual einiges entwickelt werden.
Ja, sichere und vertrauenswürdige Systeme, also Datensouveränität, hat natürlich bei uns oberste Priorität. Und das soll auch so bleiben. Und Fabian hat es gerade schon angesprochen, es gibt schon die verschiedensten Lösungen, wie zum Beispiel auch Multicloud-Broker, die das anbieten und dementsprechend auch die Datennutzung transparent machen können. Wir bei Gopher sagen immer, wir entscheiden individuell, was zum Kunden passt und dementsprechend gehen wir dann auch auf die individuellen Kundenwünsche des Kunden ein.
Dann lass uns mal ein Stück weit über das Thema sprechen. Man kann nicht alles alleine machen. Du hast es auch, Fabian hat es gerade oder vorhin auch schon mal angedeutet. Das gilt aber sicherlich in der Privatwirtschaft genauso wie auch im öffentlichen Sektor, dass die digitale Transformation aus eigener Kraft die wenigsten Unternehmen und auch Organisationen bewältigen können. Gibt uns doch mal einen Einblick in den Markt und vielleicht auch in eure Kundensituation. Also welche Rolle einmal spielen externe Partner in der öffentlichen Verwaltung? Wir haben ja gerade schon über das Thema Cloud Broker gesprochen, auch über das Thema große Rahmenverträge, die es ja auch mit großen IT-Dienstleistern gibt, die dann entsprechend dann noch abgerufen werden, wo auch unterschiedliche dann Subdienstleister auch runterlaufen. Also das ist die erste Frage und dann die zweite auch nochmal in Bezug auf Gofor. Wie seid ihr als Partner des öffentlichen Sektors eigentlich in Deutschland auch positioniert? Vielleicht fangen wir mit der ersten Frage an.
Ja, Gopher agiert in Deutschland in den unterschiedlichsten Konstellationen, um bei Behörden und Kommunen die digitale Transformation zu unterstützen. Das kann zum einen die direkte Zusammenarbeit sein oder auch mit Partnern, gerade wenn es um große Rahmenverträge geht, ja, die diese Partnerschaften und Konsortien natürlich dann auch erfordern.
Mhm. Okay. Ich denke, das ist, wo wir vielleicht ein bisschen Alleinstellungsmerkmal haben in Deutschland, ist die Erfahrung eben aus den nordischen Ländern, die wir dann gern einbringen. Sei es jetzt, um Rahmenverträge zu gewinnen, haben wir natürlich gute Referenzen, aber auch Know-how, das vom Team bis Change Management, aber auch nutzerfreundliche Lösungen, das ist, wo ich glaube, die Behörden in Deutschland sehr interessiert dran sind. Das merken auch mir in den Gesprächen mit den Verantwortlichen.
Und ich glaube, das hast du gerade auch vorhin, ich muss mal unterbrechen, du hast es vorhin in der Vorstellung von Gopher in so einem Nebenwort gesagt, Digitalagentur. Ja. Und ich glaube, das ist sicherlich auch ein, aus meiner Perspektive, ein Aspekt, die Kombination eines einer IT-Beratung, einer Softwareentwicklung und einer Agentur, die sich ja sehr stark mit user-zentrischen Themen auch auskennt, die ja an der Kundenschnittstelle oder an der Citizen-Schnittstelle auch quasi sein Heritage auch hat, ist sicherlich schon etwas, was wir hier in Deutschland auch brauchen. Also auf der einen Seite einmal das Thema IT-Modernisierung und auf der anderen Seite in Richtung der Bürger und in Richtung der digitalen Fachverfahren dann schon diese sehr starke, sagen wir mal, Nutzerorientierung.
Genau, und einfach der ganzheitliche Ansatz. Also ich glaube, Technik umzusetzen ist ein Ding, das können, ich glaube, viele auch in Deutschland, aber es ist halt mehr, wie wir vorhin schon besprochen haben. Mhm. Das fängt von der, wie plane ich ein System, wie gehe ich mit Prozessen um und hört dann bei der Implementierung eigentlich nicht auf, weil das muss ja auch ständig weiterentwickelt werden, agil, immer wieder angepasst an neue Gesetze teilweise, an neue Rahmenbedingungen. Und ich glaube, das ist, wo wir sehr gut unterstützen können, aber auch sehr viel Einblicke und Erfahrungen haben. Teilweise bringen wir auch, sagen wir mal, Behörden von Deutschland mit den Finnen zusammen, die dann den Austausch haben und
das ist immer
sehr spannend.
Ja. Sehr spannend. Wird, glaube ich, auch gut. Also kann ich mir vorstellen, müsste auch sehr gut angenommen werden, oder? Weil es ja auch immer so die Leuchtturmprojekte sind, ne? Oder
die Leuchtturregionen sind. Ne? Und das ist natürlich, wo die in Deutschland immer gern drauf schauen, so wir hätten das gerne in Finnland. Oft ist natürlich, wir würden gerne die eine Funktion irgendwie nach Deutschland kopieren, was aber dann braucht man natürlich das ganze System, um...
Und dann merken Sie, wie wichtig dann die Stammdaten sind,
ne? Wie die Stammdaten und die ganze, sagen wir erstmal, das Rückgrat eigentlich der Digitalisierung, dass man die Daten braucht, aber natürlich auch die ganzen Nutzer mitnimmt.
Ja, deswegen ist auch das Thema partnerschaftliche Zusammenarbeit für uns natürlich ein ganz, ganz großes und sehr wichtiges Thema. Das kennen wir auch schon aus Finnland. Und gerade deshalb agieren wir natürlich auch in diesen großen Rahmenverträgen mit Vertragspartnern zusammen. Und für uns ermöglicht es natürlich, die Reichweite zu erhöhen und komplexen Projekten natürlich auch unsere Erfahrung mit einbringen zu können.
Hm. Genau. Vielleicht könnt ihr nochmal zu dem Thema Go for Finnland nochmal einiges sagen. Also es ist ja schon durchgeklungen, ihr habt ein Buch geschrieben über die Transformation des öffentlichen Sektors in Finnland. Da lässt sich ja schon herauslesen, dass ihr da durchaus eine wichtige Rolle spielt. Ich glaube, es gibt da gar nicht so viele finnische IT-Dienstleister.
Gibt schon ein paar, ja.
Aber Ornitz dann doch ja, Tieto fällt mir irgendwie noch spontan noch ein. Ne?
Es gibt noch andere, ja.
Aber Ornitz ist doch vielleicht nochmal ein, vielleicht anhand auch von ein, zwei Beispielen. Wie ist eure Rolle im finnischen Markt als Digitalisierungspartner?
Ja, man sagt, bei GoFor in Finnland, eigentlich hätte jeder finnische Bürger schon mal Kontakt gehabt mit einer digitalen Lösung von GoFor, die wir umgesetzt haben, weil wir mittlerweile sind wir, glaube ich, seit über 15 Jahren im öffentlichen Sektor in Finnland aktiv und haben das von Anfang an begleitet. Teilweise haben wir auch mitgeholfen, übergreifend in Estland und Finnland. Da werden die Behörden vernetzt mittlerweile sogar schon. Zum Beispiel Steueraustausch ist so ein Thema. Wir haben da von allen, sage ich mal, die meisten nationalen Behörden haben wir eigentlich Rahmenverträge, sind auch auf kommunaler Ebene sehr viel tätig. Helsinki haben wir sehr viele Sachen gemacht und in verschiedensten Themen, was uns natürlich einen sehr guten Überblick gibt, gerade in den Ländern.
Also schon tief,
sehr,
tief
sehr
eingebunden, ja. Und Markus, nochmal jetzt die Frage, du hast es auch vorhin bei der Vorfrage schon mal angerissen, in welchen Konstellationen ihr jetzt für die deutsche Verwaltung arbeitet. Also du hast schon gesagt, also sowohl die direkt als auch innerhalb von Konsortien. Kannst du da nochmal etwas tiefer gehen, vielleicht auch gerne auch ein, zwei Beispiele nennen, wenn das möglich ist?
Ja, GoFor legt wahnsinnig viel Wert und großen Wert auf die partnerschaftliche Zusammenarbeit. Und unabhängig von der jeweiligen Konstellation legen wir sehr viel Wert auf einen offenen Dialog mit dem Kunden sowie auch dem Partner. Grundsätzlich ist es immer unser Ziel, gemeinsam mit unseren Kunden innovative digitale Lösungen zu entwickeln, die den Bedürfnissen der Bürger und der Verwaltung gerecht werden. Fabian, vielleicht hast du 1, 2.
Es ist natürlich viel, zum Beispiel das Thema One-Stop-Shop, das ist, was wir in Finnland so entwickelt haben. Suomi.fi ist einfach die zentrale Plattform, da sind wir seit auch über 15 Jahren mit bei der Entwicklung dabei, sind aber auch bei den ganzen einzelnen Service mit dabei, ob jetzt das im Bereich Bildung, Gesundheit betrifft, Projekte im Bereich Smart City, Cloud-Einführung ist ein Thema zum Beispiel. Wir haben zum Beispiel letztens auch in Island mitgeholfen, die Cloud mit einzuführen. Interessanterweise ist Island noch ein bisschen zurück bei der Cloud, da helfen wir denen auch, da ist Finnland zum Beispiel weiter. Es ist ein ganzes großes Portfolio an verschiedenen Themen. In Deutschland würde ich sagen, sind wir natürlich auf die Bundesländer, ist glaube ich so der vornehmliche Fokus ein bisschen, weil das natürlich auch ein bisschen vergleichbar ist mit der Größe von Finnland. Und ja, auf nationaler Ebene ist natürlich dann öfters mit Partnern zusammen, aufgrund auch von Ausschreibungsgrößen und ja, Zugangsbeschränkungen.
Ist ja auch ein sehr spezieller Markt, der Public Sektor in Deutschland.
Ja, und aufgrund unseres Headquarters hier in München von Deutschland haben wir natürlich auch den Public Sektor in Bayern.
Dann lasst uns zum Abschluss vielleicht nochmal ein Fazit ziehen. Gerne Markus. Wir haben ja viel über Finnland gesprochen. Wir haben jetzt auch viel über die Nachholeffekte oder in Deutschland gesprochen. Vielleicht nochmal ganz komprimiert. Welche zentralen Aspekte aus Finnland sind für Deutschland, für die digitale Transformation der öffentlichen Verwaltung wirklich relevant?
Ja, zum einen bin ich davon überzeugt, dass die Erfahrungen und Ansätze aus Finnland dazu beitragen können, die digitale Transformation des öffentlichen Sektors in Deutschland voranzutreiben. Als zentrale Aspekte würde ich dabei sehen, das ist das Thema Nutzerorientierung, Thema digitale Kompetenzen erhöhen, das Thema Datensicherheit und Datenschutz weiter aufrechtzuerhalten und offene Standards zu setzen, inklusive Agilität und Innovation in den Behörden auch zu fördern. Das ist aus meiner Sicht der Schritt zum Erfolg.
Okay, super. Dann würde ich sagen, machen wir mal ein könnten glaube ich noch weiterreden, weil das Thema hier glaube ich noch lange nicht ausgereizt ist. Vielleicht nehmen wir uns das mal für einen zweiten Podcast vor, aber dann würde ich erstmal sagen, erstmal an der Stelle vielen Dank. War total spannend, auch mal so eine komplett andere Perspektive mal zu hören, gerade aus den manchmal schon mythenumwogenen nordischen Ländern, ne, wo man immer hört, wie einfach alles
das stimmt,
funktioniert, ja, ne? Und da ist das Spannungsfeld ja schon immer echt ziemlich hoch. Also vielen Dank euch beide.
Ich bedanke mich auch. Es hat sehr viel Spaß gemacht, Mario.
Ja. Vielen Dank natürlich auch von meiner Seite. Sehr viel Spaß gemacht.
Klasse. Und in den Shownotes werden wir auch noch einige Quellen und Studien auch noch hinterlegen. Wir haben nämlich auch vor kurzem auch unter anderem mit Gopher und anderen Beratungs- und IT-Dienstleistern eine Lünendonk-Studie veröffentlicht zur digitalen Transformation in der öffentlichen Verwaltung. Das vielleicht noch als wichtige Information.
Sie möchten keine Folge von Lünendonk Insights, Digital Consulting und Audit verpassen? Dann abonnieren Sie unseren Podcast auf den gängigen Plattformen wie Apple Podcasts, Spotify, Amazon, Deezer oder Google. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Kanal weiterempfehlen.